meine Frage ist eben, ob es sich nicht einfach um Religion in einem neuen Gewand handelt und dass es quasi für jedes dieser Gedankenexperimente gibt es ein altes religiös-theologisches Gedankenexperiment.
Hi, mein Name ist Tobias Haberkorn, Sie hören Airlift, den Podcast von Berlin Review. Zwei Dinge haben auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun. Da ist zum einen eine katholische Gebets-App namens Hello aus den USA. Und da ist Brian Johnson, ein Influencer und Silicon Valley-Unternehmer, der für sein Longevity-Protokoll bekannt ist. Meine heutige Gästin, die Schriftstellerin Raffaella Edelbauer, hat für Berlin Review beschrieben, warum die Optimierung des Körpers und Gebets-Apps wie Hello mehr miteinander zu tun haben, als man zunächst denkt. Raffaella hat mit ihrem Preis den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen und für den Roman Dave hat sie den österreichischen Buchpreis erhalten. In unserem Reader 7 ist nun ihr Essay Don't Die erschienen, der die politischen Hintergründe des religiös-pharmakologischen Komplexes der Longevity beschreibt. Den Text lesen Sie in unserem Heft oder auf unserer Website. Und schon vor einigen Wochen habe ich mit Raffaella über diesen Text gesprochen, vor einem Live-Publikum in der Roten Bar des Volkstheaters Wien. Es war ein etwas anderes Gespräch als sonst, denn Raffaella hat sich mit einem Schaubild vorbereitet, das sie per Hand gezeichnet hatte. Eine Art Landkarte von der Gebets-App bis hin zu den Longevity-Milliardären. Sie präsentiert uns ihre Erkenntnisse und danach sprechen wir über die Tech-Elite, gegenwärtige Endzeit-Fantasien und vieles mehr. Viel Spaß!
Also Hello ist eine offiziell katholische Gebets-App, die zuweilen, so circa vor einem Jahr, in den App-Charts vor Instagram, vor Temu, vor allen anderen Apps rangiert ist. Und man fragt sich, wie kann das sein, dass Millionen Menschen wie besessen diese konservative App herunterladen. Also, es handelt sich um ein Start-up, in das unser wunderbarer Liebling Peter Thiel investiert hat. Und auch unser anderer Liebling, J.D. Vance. Peter Thiel, der sich auch als eine Art Mentor von J.D. Vance versteht. Das heißt, das ist eine proto-religiöse Connection hier. Es gibt auf Hello auf der einen Seite tägliche Gebetsmeditationen. Also es ist so ein bisschen wie eine Meditations-App, könnte man sagen. Jeden Abend gibt es Einschlafmeditationen, Rosenkränze, die man dann beten kann. Es gibt aber auch Challenges, zum Beispiel Fasten-Challenges. Bei diesen Challenges macht man im Grunde das Gleiche, was man bei allen Startup-Selbstoptimierungs-Challenges macht. Man versucht zum Beispiel auf Dinge zu verzichten, die nicht, wie man es im Religionsunterricht früher vielleicht beigebracht bekommen hat, sich auf Speisen oder irgend sowas beziehen, sondern man versucht auf sein Smartphone zu verzichten. Man versucht dann eine Woche lang nur freundliche Dinge mit seinen Mitmenschen zu sprechen und so weiter und so fort. Hello ist unter anderem dadurch popularisiert worden, dass große Stars aus Hollywood dafür gewonnen wurden. Wir haben zum Beispiel Mark Wahlberg, wir haben Gwen Stefani und ich habe hier eine deutsche sogenannte Christfluencerin, die euch sicher auch allen ein Begriff ist, namens Jana Highholder, eine absolut militant konservative Christin, die alle Werte, die man nicht haben möchte, vertritt. Und diese wurden als Sprecher gewonnen. Das heißt, man kann sich dann zum Beispiel den katholischen Abend Rosenkranz verlesen lassen von Mark Wahlberg beispielsweise. Okay, das ist mal die App an sich. Jetzt müssen wir es wieder kleiner machen, glaube ich, wenn das irgendwer da hinten tut. Ja, wunderbar. Das Interessante daran ist, dass sich der Vatikan radikal abgewandt hat von dieser App, dass der sagt, das ist uns zu arg eigentlich, das ist uns zu religiös. Das heißt, die Verbindung ist wesentlich stärker zu evangelikalen Kreisen, die ja, wie man in den Nachrichten bedauerlicherweise oft bemerkt, sehr erstarken in den Vereinigten Staaten. Ich habe hier als einige Themenfelder Armageddon und die Endzeit, das wird jetzt dann gleich noch bei der Longevity eine große Rolle spielen, hingeschrieben. Peter Thiel ist ja unter anderem berühmterweise der Meinung, dass es sich bei den Vereinigten Staaten um den Katechon handelt. Das ist der Aufhalter in der Apokalypse, der den Antichrist und das Kommen des Antichristen verzögern wird. Und wir haben hier schon, aber auf der anderen Seite, Eben das Thema, das zweite Thema, über das wir heute sprechen werden, nämlich Longevity. Longevity-Trend, wie viele kennen das von euch? Okay, wer kennt Brian Johnson? Ja, siehst du. Ja, genau.
Deine Aufgabe ist jetzt den Longevity-Anhängerinnen das Beten auch noch
natürlich
beizubringen.
Also Longevity, man versucht sich so zu optimieren, dass man eine möglichst lange Lebenszeit erwirken kann. Peter Thiel ist ebenfalls investiert in diverse Longevity-Startups. Der berühmteste Vertreter ist aber eben Brian Johnson, der ist ein Ex-Mormone. Und das Interessante an ihm ist, da bin ich eben der festen Überzeugung, dass er Longevity, hier haben wir schon ein Zitat, I want to compete with Jesus, dass er Longevity eigentlich als eine Art Ersatzreligion sieht. Und ich bin der Ansicht, dass es nicht eine Ersatzreligion ist, sondern dass es wirklich mit veritablen Mitteln und Termini dessen operiert wird, was eigentlich eben typisch für die Evangelikalen ist. Das ewige Leben muss man wahrscheinlich auch in seinem Zusammenhang mit der Endzeit und dem am Schluss natürlich herrschenden himmlischen Jerusalem gar nicht erst einführen. Dann haben wir hier einen weiteren Zweig. Es tut mir sehr leid, dass ich das handschriftlich gemacht habe. Das hat auf Briefmarkengröße hat's absolut gestochen scharf gewirkt. Das Interessante ist zum Beispiel die Verbindung mit dieser ARC-Konferenz. Das ist ein ganz, ganz extrem konservativ, eigentlich rechter Think Tank, der von Jordan Peterson initiiert wurde, unter anderem, wo auch Charlie Kirk beteiligt war. Themen dieser ARC-Konferenz waren beispielsweise Klimawandelleugnung, Kampf dem Wokismus und eben religiös-konservatives Gedankengut. Diese Jana Highholder mit diesem grotesken Künstlernamen ist mit einer weiteren Christfluencerin namens Jasmin Neubauer verbandelt und sie waren gemeinsam bei dem ersten großen Treffen dieser ARC-Konferenz. Jasmin Neubauer hat auch ein Buch geschrieben, das man natürlich nur jedem ans Herz legen kann, nämlich Jesus und Gender. Christfluencer habe ich mir heute auch noch einen besonders schönen Podcast angehört, den sogenannten Leo-Podcast, wo auch Martin Sellner eingeladen war. Also auch die Verbindung zu den Identitären ist stark und ohne die Scham, die eigentlich angeraten wäre, wird die hier ausgelebt. Habe ich noch was oder hört es hier auf? Ja, hier. Okay, grün, sehr wichtig. Und hier kommen wir auch zum Feld des Technofaschismus. Der Katechon ist ein sehr, sehr wichtiges Motiv auch in im verbalen Arsenal von Palantir. Wir haben wahrscheinlich alle das Manifest gelesen, das auf X vor einigen Tagen veröffentlicht wurde. Auch hier spielt eben also die Rolle der Vereinigten Staaten als der einzige Staat, der quasi den woken Teufel aufhalten kann, eine große Rolle. Und auch sehr wichtig ist, dass eine Privatisierung für Gesundheitsleistungen dahinter steht. Das heißt, Brian Johnson hat, obwohl er geschworen hat, es niemals zu machen, hat eben mit seinem Unternehmen Blueprint, bietet er jetzt auch beispielsweise Bluttests an. Also Bluttests, die einige Parameter abbilden oder eben den Leuten verkaufen, die im Kassensystem nicht abgedeckt sind. Das heißt, es bewegt sich auch hin in Richtung eben Privatisierung dieser Longevity. Nur Menschen, die ökonomisch entsprechend aufgestellt sind, denen wird diese Longevity zuteil. Und eine ganz wichtige Rolle spielt hier eben bei Hello auch, dass in Wirklichkeit, das ist einer der Hauptkritikpunkte, sensible Daten verkauft werden an Firmen, die diese Daten, die normalerweise eigentlich dem Gesetz des Privaten unterworfen sind, wie eben zum Beispiel religiöse Überzeugungen, sehr, sehr genau abgefragt werden und dann verkauft werden.
Also du hast uns jetzt hier ein Tableau geliefert quasi von den avancierten, wie soll ich sagen, Psychotechniken der Neofaschisten in den USA. Ich habe mir die Dokumentation über Brian Johnson auf Netflix angeschaut. Über die Halo-Up weiß ich weniger Bescheid, ehrlich gesagt. Aber um an diese religiöse und zugleich aber auch politische Komponente von all diesen Dingen ranzukommen, ist, glaube ich, der Zeitbegriff, der Endzeitbegriff, recht wichtig. Willst du das vielleicht ein bisschen erläutern, inwiefern sich dieses ganze Netzwerk, was du da jetzt aufgezeichnet hast, als ein Netzwerk für eine gewisse Zeit von Art von Endzeitlichkeit versteht?
Also ich glaube, eine ganz wichtige Verbindung, die ich ziehen würde, ist, dass meiner Ansicht nach dieser Brian Johnson zum Beispiel als sehr harmlose Gestalt gesehen wird. Es ist ein Mensch, der sich vom Mormonentum abgewandt hat und scheinbar nicht mehr religiös ist, der aber meiner Ansicht nach ganz einfach statt Gott die Singularität setzt. Also ich habe mich ja eben in einem meiner Bücher, nämlich Dave, sehr stark mit der KI befasst und vor allem mit der Frage, was es eigentlich bedeutet, dass eine Bewusstwerdung der KI erwartet wird. Und es wird hier auf dieselbe Weise, meiner Ansicht nach, wie zum Beispiel in der Hello-App auf eine Endzeit, was eigentlich kein wirklich katholisches Motiv ist, deswegen habe ich das auch mit dem Evangelikalismus quasi verbunden. Es wird hier das als absolute Gewissheit gesetzt, dass man eben eine gewisse Longevity, Escape Velocity einfach erreichen muss. Und sozusagen, wenn man langsam genug altert, dann wird man erleben, dass die Superintelligenz die Gesamtheit der Vorgänge auf der Welt lenken wird, alle Probleme löst, dass wir in einer gewissen Weise auf sie eingehen, ob das jetzt ist als Cyborg oder ob das ist als abgeloadetes Bewusstsein oder sowas. Aber mich fasziniert es eben, und in meinem neuen Roman wird es auch darum gehen, deswegen wir haben darüber gesprochen, woran ich gerade arbeite, ist die Vorstellung eben, dass man aufgeht in einem allwissenden Bewusstsein. Und es hat mich in so vielen Motiven erinnert an antike, aber auch eben jetzt wieder modern gewordene Endzeitvorstellungen. Ja. Nämlich, dass wir alle irgendwann, nachdem wir jetzt in einer Zeit leben, der Prüfungen und des Chaos, dann eben irgendwann aufgehen in so einer paradiesischen Welt.
Ja, die allerdings keinen modernen Begriff mehr von individueller Freiheit oder Subjektivität enthält. Also in Brian Johnsons Netflix-Dokumentation, die auch jeder nachschauen kann oder sollte, der sich dafür interessiert, gibt es einen Schlüsselsatz von ihm. Und zwar sagt er an einer Stelle, the mind is dead. Und was er damit eigentlich ausdrücken möchte, ist, dass er das Gefühl hat, also Brian Johnson sollte man vielleicht kurz erklären, ist sein wirkliches Passalter, ist glaube ich 45 oder sowas. Ne? Und er macht eben jetzt seit einigen Jahren diese Ultra-Verjüngungskuren, beziehungsweise hat dieses Protokoll entwickelt, das dazu führen soll, dass er seinen Alterungsprozess jetzt auf 0,6 der normalen Geschwindigkeit hinuntergesenkt hat oder möglicherweise sogar revidieren möchte. Also es gibt so, er misst die ganze Zeit auch seine organische Gesundheit und so weiter und stellt dann irgendwie fest, dass gewisse Organe, dass sein Herz jetzt das Herz eines 37-Jährigen ist und nicht mehr eines 45-Jährigen und so weiter und so weiter. Und die Begründung, die er eigentlich liefert dafür, dass er dieses krasse Anti-Aging-Protokoll entwickelt ist, er sagt, dass er in seinem früheren Leben sich zu sehr hat verführen lassen von seinen eigenen Gedanken. Also vorher war sozusagen his own mind der Taktgeber dessen, was er für richtig oder interessant hielt im Leben. Und das hat er jetzt komplett ausgeschaltet und richtet sich nur noch nach den messbaren Bedürfnissen seines Körpers und tut sozusagen alles dafür, damit es seinen Organen möglichst gut geht. Und was ich daran bedeutsam finde, ist, dass er tatsächlich so die moderne Form des kritisch reflektierenden Subjekts, das ja sozusagen aus einer auch aus einer Vorstellung von Solipsismus oder von einer der Frage, inwiefern der Körper sozusagen überhaupt zum Subjekt gehört, ne? Also diese monadistische Vorstellung des Geistes, die lehnt er völligst ab. Ja? Und damit geht halt auch das Subjekt als kritischer oder als politisch aktiver Akteur eigentlich verloren. Und man befindet sich in einer reinen Welt der Optimierung von Vorgängen, die objektiv schon gegeben sind. Und ich glaube, das ist sozusagen eine Verbindung zur politischen Bedeutung dieser gesamten Bewegung. Würdest du es auch so sehen?
Genau, also ich glaube, dass dieser Algorithmus, den er sich zum Meister macht oder den er generell möchte, dass die Menschheit sich zum Gebot macht, also dass es eben ein Ersatz von religiösen Geboten ist. Ja. In Wirklichkeit, weil es darum geht, genau, Einzelentscheidungen auszuschalten und sich an einen grundlegenden Kanon von unter Anführungszeichen Werten. Und das Problem an denen ist ja, dass sie teilweise durchaus objektiv vertretbar sind. Also er sagt dann, du musst halt 9 Stunden schlafen und dann muss man diesen Fitness-Tracker tragen und dann gibt es so zusammengestellte Mahlzeiten und man isst jeden Tag dieselben Mahlzeiten. Also es hat das Mönchisches auch schon grundsätzlich einfach vom ganzen Lebensaufbau her. Aber eben genau, ja, dass quasi Individualität Stück für Stück abgebaut wird. Ja. Und der Witz ist aber, der Maßstab dafür ist er. Er sagt, er ist der am meisten vermessene Mensch in der Geschichte der Menschheit. Mhm. Und behauptet quasi, auf Studienergebnissen zu sitzen, die aber ihm nachempfunden sind. Also er ist das einzige Testsubjekt. Mhm. Und aufgrund dessen entwickelt er diesen Blueprint. Und so heißt auch die Firma. Und es gibt beispielsweise kein einziges weibliches Subjekt, was man ja meinen könnte, dass vielleicht wichtig wäre, wenn man ein Gesundheitsprotokoll für die ganze Menschheit entwickelt.
Das, ja, sein gesamtes Programm ist für männliche
für ihn selber.
Konsumenten ausgelegt. Ja,
genau. Also ja. Ich habe noch nie eine so spezifische Limitierung gesehen. Also man kann nicht einmal sagen, es ist für weiße, sehr reiche Männer gemacht, sondern es ist nur für ihn gemacht. Das ist ja, also eigentlich eher ein Technofaschismus, könnte man schon sagen.
Ja, oder? Ja. Ich hatte dazu auch einen Gedanken, auf den ich eigentlich vorbereitet war, bevor ich die Dokumentation geguckt habe. Und dann musste ich ihn ein Stück weit revidieren, weil ich mir dachte, wenn man Ewigkeit und ewiges Leben herstellen möchte im sterblichen Körper, ja, dann ist okay, dann gibt es natürlich religiöse Vorstellungen mit Leben nach dem Tod und so weiter. Das kennt man aus den meisten Religionen. Aber eine ganz konventionelle Art, eine Legacy aufzubauen, ist ja die intergenerationelle Weitergabe. Na, also so denkt jede Großmutter, die möchte wissen, wie geht's den Enkeln, weil es irgendwie, glaube ich, die psychologische Vorstellung gibt, da lebt irgendwie etwas möglicherweise fort, was man weitergegeben hat. Das ist das ganze Prinzip eigentlich von menschlicher Erziehung. Generationen sterben, aber man gibt eben etwas weiter an die nachfolgende Generation und die wird etwas damit machen, es weiter aufbauen, was auch immer. Und die krasseste Form sozusagen, um in der Weise sich selber ein Nachleben auch zu sichern, ist die Schaffung eines künstlerischen Werkes oder noch stärker die Schaffung eines Kultes und einer Religion. Und ich dachte mir dann, dass er ist ja nicht der Einzige, der Brian Johnson, von den Silicon Valley Types, die versuchen, ewig zu leben.
Longevity Olympics, also es gibt Olympische Spiele der Langlebigkeit, wo man Gentests einschickt und dann wird eruiert, wie langsam man altert und dann gibt es ein Leaderboard. Ja. Und ja, also das ist inspirierend.
Genau, aber es geht halt ganz buchstäblich um das ewige Weiterleben einfach nur von einem selbst. Na? Und es geht weniger um die Weitergabe einer Software sozusagen, wenn man es auch so formulieren möchte, was man ja auch von der Religion sagen könnte, dass es eine Form von Software ist, die an weitere Generationen weitergegeben wird. Und das ist eben das Spezifikum dieser neuen Ewigkeitsfanatiker. Also die versuchen tatsächlich, die Ewigkeit nicht mehr durch die alten Techniken herzustellen oder zu erreichen, sondern ganz buchstäblich am eigenen Körper.
Das Interessante ist ja, dass diese Frage, die du damit quasi aufmachst, ist, was ist mit all diesen Menschen? Weil er pflanzt sich ja durchaus fort. Also er hat ja einige Kinder.
Ja.
Und ist ebenfalls ein katholisches Gedankenexperiment. Wenn quasi die Menschheit ewig fortbesteht und es ewig SünderInnen gibt und ewig Leute, die in den Himmel kommen, ja, wie groß muss denn dann der Himmel sein? Da muss ja der Platz ausgehen. Also das ist etwas, über das sich die Theologie schon Gedanken gemacht hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn er ewig lebt und die ihm nachfolgenden Generationen, wohin mit den Leuten?
Ja.
Also das, was ich damit sagen will, ist einfach, es gibt für, ich will einfach die Harmlosigkeit in Frage stellen, weil das sehr, sehr, sehr viele Menschen machen und sehr viele Leute in irgendeiner Weise an dieser Longevity-Bewegung teilhaben. Und meine Frage ist eben, ob es sich nicht einfach um Religion in einem neuen Gewand handelt und dass es quasi für jedes dieser Gedankenexperimente gibt es ein altes religiös-theologisches Gedankenexperiment. Es sind exakt dieselben Fragen, die sich stellen, weil es exakt dieselben Diskurse sind in einem anderen Gewand.
Mhm. Ja, und ein anderer Gedanke, das hat, glaube ich, Ivan Krastev hat das mal in einem Text für die Financial Times formuliert. Er meinte so, also es gibt so eine Szene, wo Putin und Xi Jinping, Putin ist zu Besuch in Peking und die beiden sprechen miteinander und Lipreaders wollen herausgefunden haben, dass die über Longevity sprechen. Also sie reden über, sie reden über die Angst vor dem eigenen Tod und was man alles machen kann, um dem zu entgehen sozusagen. Und das heißt, dass Putin so ein Longevity, auch auf so einen Longevity-Trip sei, ja.
Jetzt habe ich auch gehört, dass es in dieser Diskussion darum ging, seine Organe auszutauschen. Die Organe von Wladimir Putin neu von jungen Menschen in ihn transplantieren zu lassen.
Ja.
Das ist, also ein größerer Horror fällt mir als Schriftstellerin nicht ein.
Genau, und wenn man jetzt in die politische Analogie gehen möchte, dann ist das natürlich super scary, denn das sagt auch Ivan Krastev in seinem Text. Eine Möglichkeit, den autokratischen Herrscher oder den Diktator am Ende doch zu besiegen oder hinter sich zu lassen, ist, dass er einfach stirbt. Mhm. Also you can wait him out, sozusagen. Und die Perspektive, dass diese Männer dann ewig herrschen, also der Titel des Textes ist What if they live forever, verschärft sozusagen auch nochmal das Problem der neuen autokratischen Regime. Und die Demokratie setzt ja eigentlich eine Form von, also sterben ist drastisch gesagt, aber die Demokratie beruht einfach darauf, dass die Macht übergeben wird. Also the 4-year term has to end und dann kommt jemand anderes. Das ist das Prinzip von Demokratie. Und ich glaube, dass man darin auch in dieser neurechten und neofaschistischen Gedankenwelt eben auch sieht, dass die mit Demokratie eigentlich gar nichts mehr am Hut haben. Denn denen geht's einfach um die Perpetuierung der eigenen Herrschaft und des eigenen Lebens natürlich.
Ich kann dir nur zustimmen.
Ja. Und möchtest du uns jetzt nochmal, also quasi runter jetzt von der oberen Ebene und der Longevity, doch nochmal etwas genauer die Verbindung zu Hallow schildern und warum du an beidem interessiert bist?
Also was total interessant ist, was glaube ich auch ein neueres Phänomen ist, die Selbstoptimierung in spiritueller Hinsicht. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, über die wir jetzt, glaube ich, sprechen können. Aber ich finde es, also eben, das habe ich vorher schon so ein bisschen anzudeuten versucht, dass die Challenges, die es bei Hallow gibt, im Grunde genau dieselben Challenges sind, die Brian Johnson empfehlen würde. Also da geht es um regelmäßige Schlafenszeiten. Es geht darum, dass man seinen Cortisolspiegel irgendwie niedriger machen soll. Dann liest einem Sister Miriam, tut mir leid, eben irgendwelche Gebete vor, um die angeblich eben den Stresslevel reduzieren, etc., etc. Mhm. Ich hätte vielleicht hätten sie hier einblenden sollen und alle gemeinsam beten, um zu sehen.
Wie bist du denn dazu überhaupt gekommen, zu diesem Thema und speziell zu dieser App?
Bevor wir darüber gesprochen haben, war ich der Meinung, dass das etwas ist, das sehr virulent einfach in den Medien vertreten ist. Wie bin ich zur Longevity an sich gekommen? Also ich habe eben ein Buch geschrieben über KI.
Ja.
Dave, genau. Und ich wollte mich dann mit dem Transhumanismus weiter auseinandersetzen. Das ist eine der Gedankenlinien, die sich sozusagen in dem Buch entwickelt haben. Es gibt Leute, die wollen zum Beispiel den Mars kolonialisieren. Mhm. Und dann gibt es Leute, die wollen eben den eigenen Körper optimieren und wollen sozusagen auf Erden die Unendlichkeit erstreben. Und ich glaube, diese beiden Linien sehen wir. Das andere wäre jetzt sozusagen eigentlich Elon Musk, oder? Also die Weltraumkolonialisierung im Grunde.
Und die ja auch in einem extremen Long-Termismus eine Lösung für das Problem ist, dass die, also so begründet das glaube ich tatsächlich, die Menschheit, um wirklich ewig überleben zu können, muss unser Sonnensystem verlassen. Denn das wird irgendwann in Milliarden von Jahren verglühen.
Genau. Und natürlich auch die Gleichzeitigkeit dessen, dass jede Woche eine Art ausstirbt.
Ja.
und gleichzeitig Individuen sich verewigen im wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich eine ganz groteske Entwicklung eigentlich. Mhm. Die habe ich das Gefühl auch in meiner Bubble sozusagen ja durchaus auf Verständnis stößt in irgendeiner Weise. Weil Sterben etwas sehr Veraltetes zu sein scheint.
Ja.
Oder? Also
es gibt keine, so
jetzt.
Es gibt keine große Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Ist das, was du meinst? Auch in deiner Bubble oder in deinem Umfeld?
Ja, es hat was Unvorstellbares an sich. Mhm. Und etwas, das eben dem modernen Egozentrismus ein bisschen zuwiderläuft, indem einfach man selbst als Person quasi das Maß aller Dinge ist. Also ich habe nicht du hast vorher angesprochen, dass man sich von Generation zu Generation in irgendeiner Weise weitergibt.
Ja.
Das wissen wir ja, dass quasi sinkende Geburtenraten extrem gut dazu passen, auch dass die bestehenden Individuen sich quasi fortsetzen und dass dieses alte Verständnis von Weitergabe eigentlich sich auflöst.
Ja, hast du selbst auch Erfahrung mit Longevity-Analysen?
Ja, leider schon.
Und so
ja.
Weiter?
Ja, was denn? Ja, leider schon.
Oder willst du drüber reden?
Ja, also ich sehe durchaus auch die guten Aspekte. Also ich meine, ich habe eine Smartwatch, die Tag und Nacht meine Herzratenvariabilität auswirft in mein Smartphone hinein. Und ich fühle mich genauso stark angezogen, wie ich mich abgestoßen, also wie es mir abstoßend wirkt, was passiert. Aber es war, in Wirklichkeit entwickelt sich dieser ganze Komplex aus einem Guilty Pleasure heraus, weil ich einfach unfassbar viele Videos auch zu dem Thema Longevity angeschaut habe. Und, das ist sehr wichtig, auch weil Brian Johnson, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, auch der Verfasser philosophischer Werke ist. Mhm. Ganz, ganz grauenhafter philosophischer Werke, wo er in so Art platonischen Dialogen einer Abendgesellschaft, die morgen in der Früh sterben wird, man weiß eigentlich gar nicht warum, also es hat eben auch schon dieses Postapokalyptische, man geht eigentlich davon aus, dass die Welt, wie wir sie kennen, unbewohnbar sein wird, also das ist eben auch so eine faktuale Annahme, es ist, also der Klimawandel hat uns besiegt. Wir können da nicht mehr dahinter zurücktreten und die körperliche Existenz, die muss sich erübrigen dafür, dass wir weiter existieren können als quasi reiner Geist. Und ich habe einfach mit einer solchen Faszination diese philosophischen Dialoge angehört, dass ich der Meinung war, dass ich diese Sprache einfach umsetzen muss, die so, also die von Menschen gesprochen wird, die sich für unfassbar intelligent halten. Mhm. Also ich glaube, Peter Thiel hat auch seinen IQ veröffentlicht. Er ist angeblich sehr hoch, aber er kann es gut verbergen. Und genau, also das ist auch so eine Form von Auslese. Also es geht, das haben wir noch überhaupt nicht gesagt, aber Brian Johnson hat einen Bezahldienst gegründet. Also das ist eine Art, wie man zum Beispiel, wie man mit dem Handy kontaktlos bezahlen kann und dann, also die Hintergrundabwicklung sozusagen ist etwas, das er entwickelt hat. Und das wurde dann an PayPal verkauft für viele, viele Millionen. Und diese Millionen steckt er eben jetzt in dieses Longevity-Projekt angeblich.
Ja. Dazu noch ein Gedanke, also du sprichst jetzt über deine eigene Bubble oder dein eigenes politisches Umfeld oder vielleicht auch deine eigene politische Sensibilität, die jetzt sicherlich anders ist als die von denen, aber trotzdem sagst du ja, dass du auch von dem, also gewisse Aspekte von Longevity dich auch interessieren oder du vielleicht auch einsteigen könntest auf dein Fitbit-Tracking und so weiter. Ich finde es dann immer interessant, wenn man diese Gedankenfiguren oder Metaphern oder Phänomene, die man halt bei den anderen im Lager der politischen Gegner beobachtet, versucht auf die eigene Peer Group zurückzuwenden und sozusagen kritisch zu untersuchen, wie viel Endzeitdenken, wie viel Millenarismus steckt denn in den Linken auch zum Beispiel. Ne? Und dass der Klimawandeldiskurs hat ja auch etwas sehr Endzeitliches, also möglicherweise auch begründet. Aber vieles von dem, wie der Klimawandeldiskurs in den letzten, 15 Jahren geführt wurde, hat ja auch etwas sehr Absolutes. Es gibt sozusagen diese Abbruchkante, das 1,5-Grad-Ziel oder das 2-Grad-Ziel oder ab 3,5 Grad wird die Welt unbewohnbar und so weiter. Also es wird sehr stark auch auf dieser Seite dann mit dem Argument gearbeitet, das ist unsere letzte Chance. Sonst ist sozusagen unsere Zeitrechnung vorbei, auf eine gewisse Weise. Also insofern steckt dieser Endzeitgedanke eigentlich wirklich in allen politischen Lagern. Alle sind überzeugt, die Katastrophe kommt.
Ja, das ist auch das Problem, weil man auf der einen Seite hat man diese unglaublichen Verschwörungstheorien, groteskester Natur, und auf der anderen Seite ist das Gefühl, das dadurch evoziert wird, und es geht ja nicht um Fakten, es geht um, also wir leben in einer Art, Aufmerksamkeitsökonomie der Gefühle und nicht der Fakten oder der Argumente. Das Gefühl stößt ja auf Resonanz, und das meine ich jetzt in meiner Bubble. Also ich weiß auf der einen Seite politisch, woher das kommt, und auf der anderen Seite haben wir ein endzeitliches Gefühl oder haben wir das Gefühl, dass jetzt durch KI und diverse technologische Innovationen eine Zäsur eben da ist. Und das ist eine ganz banale Einsicht, glaube ich, die man niemandem jetzt vorbuchstabieren muss, dass diese Leute das ausnützen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es sehr schwierig, eine Lösung zu finden, weil sie eben welche anbieten und differenzierte wissenschaftliche Betrachtung keine bieten kann in dieser Einfachheit, wie es eben Hello zum Beispiel bietet. Also das ist eine Tröstung. Jeden Abend geht man in die App und wird getröstet, weil man es eigentlich nicht aushält. Und dass man es nicht aushält, ist ja durchaus gerechtfertigt.
Ja, oder auch dieser mönchische Lebensstil, den du vorhin auch benannt hast.
Genau, also da gibt es ja auch Daten, Zahlen und Fakten dazu, dass Angehörige der Gen Z einfach deutlich, deutlich weniger Alkohol trinken.
Ja.
Also im Gegensatz dazu, was man annehmen müsste, dass die politische Lage immer unerträglicher wird und dass die Leute sozusagen, wie sie es in der Zwischenkriegszeit zum Beispiel gemacht haben, sich mehr in einen Lebensstil flüchten, der das Hier und Jetzt betont, ist eben der Gedanke der Jenseitigkeit der jetzt aufkommt. Und ich frage mich oft, warum.
Ja.
Und ich habe noch nicht ganz eine Antwort gefunden, weil sonst würde ich kein Buch drüber schreiben. Also ich versuche immer nur Bücher über Dinge zu schreiben, die offene Fragestellungen sind am Anfang der Recherche quasi. Jawohl, danke.
Erstmal vielen Dank.
Das war die Schriftstellerin Raffaela Edelbauer im Gespräch. Raffaelas Essay Don't Die finden Sie im Reader 7 der Berlin Review oder online auf blnreview.de. Dort finden Sie auch alle unsere Reviews, Essays und Podcasts. Wir sind ein unabhängiges, selbst gegründetes Magazin, das von der Zustimmung und Unterstützung seiner Leserschaft abhängig ist. Wenn Sie schon ein Abo haben, tausend Dank dafür. Wenn nicht, dann probieren Sie es aus. Schon ab 9 Euro bekommen Sie ein Print- und Online-Abo, das die Zusendung des aktuellen Hefts mit Raffaelas Essay zu Ihnen nach Hause enthält. Unsere Autoproduzentin ist Caitlin Roberts. Mein Name ist Tobias Haberkorn, Herausgeber von Berlin Review. Bis bald.